Hört euch das an. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist genug für sie da, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm ein anderer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele? Jesus sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg. Er selbst allein. Angenommen, ich ginge in eine Bäckerei. Ich stellte mich in die Warteschlange. Eine Verkäuferin würde mich fragen: Was darf sein? Ich antwortete: Ein Brot. Sie würde sofort zurückfragen: Roggen, Weizen, Misch? Ich würde sagen: Ein Brot. Ich würde auch gar nicht gleich klein beigeben: Ich will ein Brot. Aber einfach so ein Brot gibt es in keiner Bäckerei mehr. Keiner von uns kann in eine Bäckerei gehen und ein Brot bestellen. Wenn er sich für ein bestimmtes Brot nicht entscheiden kann, geht er eben ohne Brot nach Hause. Da gibt es doch Brot in Fülle und Hülle, und man kann in einer Bäckerei nicht einfach ein Brot bestellen. Es wird einem echt schwer gemacht. Man muss sich dann entscheiden. Und eigentlich bräuchte man eine ausführliche Erklärung, was denn nun die verschiedenen Brotsorten voneinander unterscheidet. Es ist manchmal nicht einfach, nicht wahr, im Überfluss zu leben. Überfluss ist anstrengend. Das kommt daher, dass im Überfluss das Einfache verschwindet. Einfach weg ist es, das Einfache, das Klare, das Eindeutige, ein Brot. Brot ist dazu da, die Menschen satt zu machen. Das einfachste Brot ist das aus Mehl und Wasser ohne Salz. Schnelles Brot, Fluchtbrot. Ein Brot, das die Israeliten gegessen haben vor der Flucht aus Ägypten, auf der Flucht ins gelobte Land, Matzen. Mein Pausenbrot während der Schulzeit war das sogenannte Bauernbrot, mit Butter bestrichen, halbiert und übereinander gelegt. Dazu einen Apfel, hat satt gemacht, hat gereicht. Ein Brot. Brot steht für das, was man zum Leben braucht. Es ist ein Sinnbild für das, was man zum Leben braucht. Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, ist das Haus des Brotes. Also der Ort, wo alle Menschen satt werden, wo es genug Brot zum Leben gibt. Bethlehem. Wer Brot zum Leben hat, hat etwas gearbeitet. Arbeit gilt als Broterwerb. Und es gibt natürlich auch die brotlose Kunst. Eigentlich war für das Brot die Bezeichnung Laib vorgesehen. L-A-I-B. Früher sprach man auch noch von einem Laib Brot. Meine Mutter hat uns noch fortgeschickt, um ein Laib Brot zu kaufen. kaum vorzustellen, wie man heute angeschaut würde, würde man in einer Bäckerei einen Laib Brot bestellen. Wer Brot sagt, meint Leben. Brot ist Grundnahrungsmittel, Brot ist Lebensmittel. Ich esse gern mal einfach nur ein Stück Brot, ganz langsam, um zu merken, wie wertvoll das ist, was mich satt machen kann. Und manchmal trinke ich noch ein gutes Glas Rotwein dazu. Rotwein und Brot, das hat was. So muss es dem Volk Israel gegangen sein, ohne Wein, als es in der Wüste umherlief. Es war frei, aber hungrig. Es hatte Angst zu sterben. Wer hungert, stirbt. Deshalb begehrte es auf und sehnte sich nach dem Überfluss in Ägypten. Fleisch und Brot in Hülle und Fülle, aber eben versklavt. Aber es gab ja kein Zurück mehr. Das war klar. Die früheren Zeiten helfen nicht, die Gegenwart zu bestehen. Und Nostalgie hilft nicht, die Zukunft zu bewältigen. Und die Gegenwart schon mal gar nicht. Das Murren aber hilft auch nicht. Aber Mose hilft. Und Gott hilft. Er macht es so, wie es in Ägypten war, nur eine Nuance anders. Er gibt Brot und Fleisch, aber nur für einen Tag. Daraus hat Jesus dann das tägliche Brot gemacht. Und man fragt dann, wenn man Sklave, freier Mensch war, in der Wüste, ein Israelit, auf Hebräisch, Manhu, was soll das sein? Was soll ich essen, was Gott mir gibt? Dieses Manna leitet sich davon ab. Ich soll essen, was ich nicht kenne. Fleisch und Brot in Ägypten, das kenne ich. Aber dieses Manna, diese Zuckerwatte oder was das sein soll, nur für diesen Tag, das man nicht mal aufbewahren kann für morgen, dieses tägliche Brot, was soll das sein? Es soll das sein, was Gott unter Brot versteht, dass er satt macht, wenn man es braucht. Aber man kann es nicht konservieren. Er macht satt auf seine Weise und wann er will. Es läuft eben, wenn es um Gott geht, nicht immer nach unseren Vorstellungen. Eigentlich selten. Mit ihm läuft's anders und gerade deshalb geht's, wenn's auch weh tut, weiter, immer weiter weg von der Vergangenheit, Schritt für Schritt hinein in ein neues Land, in ein neues Leben, wo man dann zu Hause ist. Die Urgemeinde, also die ersten Christen, verstand sich in der Geschichte des Volkes Israel. Auch hier musste keiner hungern. Aber doch etwas anders. Sie teilten, was sie hatten. Sie hatten alle Dinge gemeinsam, liest man in der Apostelgeschichte. Wenn man das liest, will man es kaum glauben. Das heißt, kein Privatbesitz. Gemeinsam glauben, gemeinsam besitzen, gemeinsam satt werden. Ist das eine Utopie? Ist das Nostalgie? Ist das realistisch? Das Teilen, diese alte Währung, wird sie heute neu entdeckt, womöglich? Teilen macht stark, macht mutig und wenn man sich gut versteht, ist man einmütig zusammen. Das waren sie damals. Wörtlich heißt es in der Apostelgeschichte, sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern, in denen sie wohnten. Das Brechen des Brotes ist Sinnbild für das geteilte Leben, dafür, dass man sich braucht, wie man Brot braucht zum Sattwerden. Ich habe übrigens in Italien gelernt, auf Sardinien, man soll das Brot nicht schneiden, weil man es so tötet. Man soll es brechen, mit der eigenen Hand, abbrechen und es aus der Hand geben für den anderen. Christen sollten auch heute dieses Sinnbild hochhalten, wenn sie das Brot teilen, also wenn sie das heilige Abendmahl empfangen, dieses Sakrale empfangen, dann soll das heißen, wir brauchen einander. Uns, die wir uns sehen, euch, die wir nicht sehen, wo auch immer ihr lebt und glaubt und liebt und leidet und seufzt und klagt, satt werdet oder hungert. Wir brauchen euch alle, damit wir und unsere Welt eine Zukunft haben. Nur für sich sammeln, schnell alles aufessen, damit ich nichts abzugeben brauche, das führt zu nichts. Christentum first gibt's nicht. Was erst die Christen in Jerusalem taten, teilen, Das ist die Quelle der Weltzukunft. In Psalm 23 heißt es, mir wird nichts mangeln. Damit ist alles gemeint. Der Hunger des Körpers und der Hunger der Seele. Warum fehlt dem Menschen nichts, der den Psalm 23 singt? Weil er weiß, dass er nicht im Stich gelassen wird. Er weiß um einen, der es gut mit ihm meint. Er nennt ihn seinen Hirten, also den Hüter, Behüter seines Lebens. Dieser Hirte ist für Christen Jesus Christus, der Hirte schlechthin, der Welthirte. In der Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe, hat er tausende Menschen satt gemacht, aus seiner Hand. Er hat das Brot vermehrt. Deshalb wollten sie ihn auch zu ihrem Brotkönig machen, den, der in Bethlehem geboren wurde. Das ist ja auch mehr als verständlich, denn bei ihm waren ja nicht die Satten und Reichen und die Oberschicht aus Jerusalem. Bei ihm waren die Pochoi, die wirklich Armen, die ganz Armen, die nicht wussten, ob sie morgen was zu beißen haben. Aber selbst ihnen widerstand er. Dafür war er nicht auf die Welt gekommen. Bei ihm ging es um mehr. Die Menschen flehen ihn an, dieses Brot, so wie es heute durch dich vom Himmel auf uns herniederregnete, das wollen wir immer haben. Wir wollen nicht nur das täglich Brot, wir wollen das immerwährende Brot. Ja, so kann es einem Geber gehen. Die Menschen sehen auf die Gaben, aber nicht auf den, der gibt. Doch keine Gabe ohne Geber. Und deshalb sagt Jesus nicht einfach, nein, das mache ich nicht oder das will ich nicht. Er sagt ganz einfach, ich bin euer Brot. Wer sich zu mir aufmacht, hat keinen Hunger mehr. Und wer mir glaubt, der hat keinen Durst mehr. Und damit hat Jesus die Menschen auf den tieferen Sinn ihrer Existenz hingewiesen. In Jesus also, nach seinem eigenen Verständnis, findet der sehnsüchtige Mensch alles, was er zum Leben braucht. Es sind hier in dieser Erzählung zwei zentrale Dinge angesprochen. Einmal, die Leute sind zu Jesus hingegangen. Sie haben also sich nicht hingesetzt und gewartet, dass ein Wunder passiert. Nein, sie sind auf den, der das Wunder tun kann, zugegangen. Sie haben an ihn geglaubt. Der Glaube an ihn hat sie in Bewegung gebracht. Was hat es mit diesem Hingehen auf sich? Hingehen setzt voraus, dass ich aufstehe, mein bisheriges Leben zurücklasse, dass ich mich in Bewegung setze, wie es Abraham getan hat, wie es Petrus getan hat, wie es alle Nachfolgenden tun. Und wie es auch das Volk Israel getan hat. Ein Leben im Loslassen all dessen, was Sicherheit gibt, der Gegensatz zum täglichen Brot und Bequemlichkeit verschafft. Also mich von dem trenne, was mich nicht wirklich satt macht, sondern nur vorübergehend satt macht. Die ausgestreckte Hand des Retters wird mich auch dann noch halten, wenn ich mich von allem verabschieden muss. Was hat es mit dem Glauben an Christus auf sich? Am deutlichsten drückt er sich in dem Satz aus, Christus, du bist einfach alles für mich. So spricht dann eine sinnerfüllte Seele. Sie hat ihren Platz gefunden am Brunnen des Lebens, an der Quelle des Lebens. Jesus sagt dann, kurz und prägnant im Johannesevangelium, neben anderen Ich Bin-Worten auch, ich bin das Brot des Lebens. Nicht irgendein Brot. Das Brot des Lebens also hat einen Namen. Es ist einmalig. Es macht satt in Zeit und Ewigkeit. Und es will durch uns hineinwirken in die Welt. Und natürlich in uns auch durch den Glauben unsere Seele satt machen. Dass sie ruhen kann, dass sie aufatmen kann und dass sie weiß, wo sie hingehört. In die Ewigkeit, um in der Zeit das Leben zu bestehen. So viel für den heutigen Sonntag, den 7. Sonntag nach dem Trinitatisfest. Bis morgen und bleibt behütet.